Ho, ho, ho. Die Weihnachtswoche bei WWE sieht zwei vollkommen verschiedene Weeklies. Während bei Raw Randy Orton seine Taten rechtfertigt und es im Main Event in einem Holiday Street Fight zur Sache geht, liefert SmackDown gleich drei Titelmatches und setzt die ersten Zeichen in Richtung Royal Rumble. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross SmackDown. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross SmackDown. Wir nehmen die beiden Weeklies von WWE nach TLC für euch auseinander. Es ist die Weihnachtswoche und für die Weihnachtswoche, da brauche ich einen Weihnachtskai. Wunderschönen guten Tag.
Hier ist der Weihnachtskai. Aber ich habe direkt nochmal eine Frage, um richtig gute Stimmung zu verbreiten und die Weihnachtsstimmung direkt zu zerstören. Wo war denn jetzt deine Reaktion bei Raw auf die Ratings?
Die Legends Show, das ist die Reaktion, Mann. Das ist die Reaktion.
Mega. Also dann auch nochmal an der Stelle danke für Ric Flair und Hulk Hogan.
Ja, es sollen noch mehr Legenden auch noch aufgefahren werden. Also die beiden sind ja so die Headliner, es sind noch viele andere angekündigt. Ja. Aber es sollen noch mehr kommen, habe ich heute gelesen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet.
Dürfen sie dann auch einfach einmal alle in den Ring stellen und sind dann auf einmal irgendwann weg.
Ja, ich meine, es ist die Road to WrestleMania. Man verspricht sich da natürlich einen kleinen Quotenpush für von. Da gehe ich auch davon aus, dass es kommen wird. Aber sind wir ehrlich, du fährst Rekordquoten im negativen Sinne ein und dann lieferst du in dieser Woche so eine Show ab, so eine blutleere Geschichte. Ich find's ganz, ganz grauenvoll. Die 2,5 Stunden Raw haben sich angefühlt wie 5 Stunden Nitro aus dem Jahr 2000 oder 1999. Also ich fand's richtig schlimm dieses Jahr, diese Woche. Ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Deswegen, wir machen heute wieder die Gegenüberstellung. Wir stellen Raw und SmackDown gegeneinander. Wir versuchen in dieser Woche Raw ein bisschen kürzer zu fassen, weil es ist de facto auch kaum was passiert. Es gab 2, 3 Segmente, die ein bisschen interessant gewesen sind. Matches waren komplett nebensächlich. Das Interessante dieser Woche war bei SmackDown und SmackDown war auch wirklich eine richtig geile Show. Das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, oder?
Ja, absolut. Also sowieso, du hast gemerkt, es gibt irgendwie so 3 große Punkte, um die sich die Show dreht oder vielleicht auch 2 große Punkte und dann noch 1, 2 kleinere. Aber das war irgendwie ein guter Aufbau. Und bei Raw hattest du wieder das Gefühl, alles nur reingeschissen, komm, hier nochmal ein Segment, da nochmal, keine Ahnung, ist egal, machen wir diese Woche so, machen wir nächste Woche wieder anders. Also da war irgendwie kein roter Faden drin. Bei SmackDown hat das ein anderes Gefühl, da hatten die einzelnen Matches irgendwie auch so eine Wertigkeit in sich. Also, ja, also es ist wirklich Top und Flop diese Woche.
Genau, und natürlich gab es dann auch bei Raw den entsprechenden Holiday Street Fight. Eieiei. Fangen wir damit gleich mal an. Ne? Das war ja gleich so die Ankündigung. Als Cliffhanger hat man hier natürlich zum Einstieg auch die Geschichte mit dem Fiend verwendet und dass es da das Aftermath geben wird. Den Auftakt zur Show machte aber eine Charlotte Flair, die sich hier im Ring präsentierte und ein bisschen ihre Beweggründe für das Comeback erklärte. Und sie sagte, wenn eine Freundin um Hilfe ruft und da springt auch noch für mich was bei rum, dann bin ich natürlich gern dabei. Es gab in meinen Augen ein furchtbares Rededuell, in Anführungsstrichen, mit Nia Jax und Shayna Baszler dann im Anschluss. Dieses ganze Segment extrem schwierig und diese Roboterstimme-Sache von Nia, was war das denn?
Ey, ich weiß, keine Ahnung. Ich fand das wirklich nur schlimm, ne? Also ich finde ja Nia Jax eh schlimm, aber das fand ich dann nochmal doppelt schlimm. Aber auch dann, wo dann irgendwie Charlotte dann da gekontert hat nochmal und der Roboter hat irgendwie den Arsch getreten. Alter.
Ja, ich weiß auch nicht. Also geskriptete Promos sind die Hölle. Hier haben wir es mal wieder gesehen, auf jeden Fall. Das war ein ganz schlimmes Eröffnungssegment. Um das zu erklären, auch natürlich eine Asuka mit ihrem Japanisch-Englisch-Geschreie meandert immer zwischen unterhaltsam und peinlich, sage ich mal. Hier fand ich es wieder echt ein bisschen schwierig. Und dann kam ja eben Dana Brooke und Mandy Rose noch heraus, haben diese übliche Promo gehalten. Hey, wir haben doch hier, irgendwas ist doch neu und ihr habt plötzlich eure Gürtel nicht mehr. Naja, daraus wurde dann eben ein Tag-Team-Match zwischen Nia Jax und Shayna Baszler gegen Dana Brooke und Mandy Rose. Und Asuka und Charlotte Flair waren hier am Kommentar. Das Match war auch nicht so richtig der Bringer, oder?
Nee, absolut nicht.
Da waren so ein paar Punkte dabei, wo ich das Gefühl gehabt habe, hier wahlweise ist es sehr langsam, es ist sehr wenig Körperkontakt dabei und natürlich hat man hier schon so ein bisschen aufgebaut, dass dann auch dieser Moment kam, wo dann Dana Brooke und Mandy Rose draußen gepostet haben und dass es dann so diesen kleinen Stare-Down gegeben hat mit Asuka und Charlotte Flair. Das werden anscheinend dann diese drei Teams sein, die jetzt erstmal zumindest bei Raw da fehlen. Ich meine, Asuka und Charlotte Flair dann ja auch bei SmackDown zu geben. Hast du das Gefühl, man versucht jetzt hier ein bisschen was aufzubauen? Weil bei SmackDown gab es ja auch drei Teams quasi, die sich um den Tag-Team-Title der Damen gekloppt haben.
Ja, also vielleicht versucht man jetzt den Tag-Team-Titel wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen aktiver darzustellen auch, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil du jetzt eine Charlotte hast und Charlotte ist jetzt ja schon irgendwie so mit der größte Star in der Women's Division und vielleicht verspricht man sich davon auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber wenn du die Tag-Teams anguckst, also gut, naja, Jax und Shayna Baszler könnte man jetzt noch als wirkliches Tag-Team bezeichnen, weil sie, glaube ich, irgendwie länger als 2-3 Monate jetzt zusammen agieren. Aber da ist ja auch alles irgendwie zusammengewürfelt, ne? Jetzt auch irgendwie Mandy Rose und Dana Brooke, die kamen jetzt halt einfach irgendwie zusammen. Dann hast du irgendwie Lacey Evans und Peyton Royce, die irgendwie zusammengeschmissen hast. Bei SmackDown hattest du einfach jetzt Sasha Banks und Bianca Belair. Dann Bayley und Carmella, das war einfach so, ja, hier sind halt zwei Frauen, ja, dann kämpft ihr jetzt gerade im Tag-Team zusammen. Also das Problem ist, du hast da vielleicht irgendwelche, aber du hast da jetzt keine Division. Also die Tag-Team-Division der Frauen ist einfach auch die Singles-Division. Und da macht mal jeder mit jedem irgendwie einen Tag und dann ist er wieder alleine und dann hin und her. Also ich sehe da trotzdem eher schwarz.
Es ist echt ein weiteres Problemfeld, was wir hier gesehen haben. Wie gesagt, das Match hier auch nicht gerade besonders gut. Am Ende gewinnen dann Nia Jax und Shayna Baszler, obwohl es so ausgesehen hat, als ob hier die beiden Muscle Friends, Dana Brooke und Mandy Rose, als ob die sich hier noch den Sieg holen könnten. Sahen da auch ganz gut aus. Ich finde, man merkt gerade in der Dana Brooke an, dass die will, oder? Also da habe ich zumindest doch den Eindruck, dass die motiviert ist und da auch hier hin und wieder mal was ausprobiert. Am Ende dann aber eine klare Sache für die Heels und für die ehemaligen Champions hier. Und ja, es gab natürlich dann das Posing und am Ende gab es dann noch eine weitere Klopperei, wo dann eben auch Mandy Rose und Dana Brooke gut aussahen und sozusagen die Niederlage so ein bisschen abgeschwächt worden ist. Ja, weiter ging's mit ein bisschen Hurt Business Action Backstage. Auch das haben wir schon diverse Male gesehen, wo sie hier so einem armen Kerl das T-Shirt ausgezogen haben, das New Day Shirt und ihm dann ein Hurt Business Shirt übergezogen haben. Danach gab's die VIP Lounge und das muss doch eigentlich wieder was für dich gewesen sein, weil es gab ja ein Fotoshooting und man wollte sich hier präsentieren. Zum einen Prime, Cedric Alexander und zum anderen ja R-Truth, der hier fotobombt.
Ja, ach, das war irgendwie insofern witzig, weil ich mag R-Truth. Und ich finde, das tut jetzt auch dem Hurt Business nicht weh, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was mir aber wehgetan hat, war so ein bisschen die Matt Riddle Promo danach. Weil ich muss trotzdem sagen, dieses, wo er dann beim Verstecken spielen auf Bray Wyatt getroffen ist und auch manches mit dem Bronuts oder sowas oder auch manche Ideen, die er da MVP gepitcht hat, konnte ich auf eine dumme Art und Weise lustig finden. Aber die Promo jetzt, also das war ja wirklich, also das war so gefühlt mit der Brechstange, so alte Männer Stoner-Humor.
Ja.
Das war halt ganz schlimm und dann immer so, hey, welche Anspielung können wir noch aufs Kiffen machen, oder? Haha. Und dann irgendwie Matt Riddle, der jetzt auch nicht so die deutlichste Aussprache auf der Welt hat, dann mit seinem, hier, wir sind alle irgendwie, weiß ich nicht, selbstbestimmte Carbonmasse oder sowas, die auf dem Stein irgendwie durchs Weltall fliegt, bist du, Mann, ey, halt's Maul. Also ja,
es ist halt eben genau das, was du gerade gesagt hast. Also es ist wirklich dieses Klischee, wenn man sich irgendwie da eine reingepfiffen hat, dann philosophierst du irgendwie über Blödsinn und dann redet man so. Das klingt halt wirklich so wie jemand, der sich das ausdenkt und das dann auf Papier bringt und denkt, hey, das ist witzig, so haben Bill und Ted früher mal gesprochen oder ey, Mann, wo ist mein Auto oder sonst irgendwas. Also ich find's auch ganz, ganz schlimm. Eine Sache, bevor wir jetzt gleich zu dem kommen, was da jetzt eben noch passiert ist, ne, weil ja, die Hardy Bros, die werden wir so schnell nicht mehr los, glaube ich. Möchte ich ganz kurz noch hier auf Cedric Alexander eingehen, weil der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil Shelton Benjamin wollte ja hier anfangen, quasi so ein bisschen die eigene Titelregentschaft zu feiern und Cedric Prime Alexander ist ihm dann ja ins Wort gefallen. Wie gefällt dir hier am Mikro? Weil so viel Reden haben wir ihn ja bis jetzt auch noch nicht gehört.
Ich glaube halt schon, dass es ihm ganz gut tut, weil, ich sag mal, im Ring kann der Typ was, das steht außer Frage, kann sogar sehr viel im Ring. Und jetzt kriegt er halt so ein bisschen den Charakter, den er nie hatte. Und wenn er dann jetzt der übermütige, vielleicht auch sich selbst ein bisschen überschätzende Jungspund des ja sonst sehr alten Hurt-Business ist, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Und dann ist halt auch immer so ein bisschen diese schöne Spannung da. Weil man sich ja denkt, ja, irgendwann muss es ja knallen, aber letztendlich gibt der Erfolg ihm ja erstmal recht.
Mhm.
Und das mag ich, also vielleicht wird er sich dann auf kurz oder lang vom Hurt-Business lösen. Weiß ich nicht, ob das dann auch irgendwie die richtige Entscheidung ist, weil ich finde, in diesem Konstrukt funktioniert er sehr gut. Mag's aber, dass man jetzt trotzdem auch da so ein bisschen Farbtupfer setzt und ihr aber sagt, das sind die vier und hier viel Spaß damit und die fehlen jetzt gegen Retribution oder Apollo Crews oder sowas, sondern dass jetzt auch selbst die einzelnen Charaktere ein bisschen ihre Nuancen ändern, das mag ich eigentlich.
Es hat natürlich, also zumindest für mich als alten Menschen, mich erinnert es eben stark an die Geschichte mit The Rock und der Nation of Domination damals, wo dann eben auch der Jungspund plötzlich da heraussticht. Dafür fehlt Cedric Alexander noch ein bisschen was. Aber man merkt, dass er freier sprechen kann.
Ja, eben. Und ich glaube, der profitiert auch davon, mit so drei erfahrenen Leuten da zusammen zu sein.
Ja, also ich sag mal, von Bobby Lashley und Shelton Benjamin lernt man nicht unbedingt das richtig gute Reden. Das lernst du eher von MVP.
Aber, ja, also generell meine ich, ne? Also,
ja, absolut. Bin ich bei dir. Und deswegen, also ich glaube halt schon, dass das ihm ganz gut tun kann. Und ich fand das hier auch von Seiten des Hurt Business eine gute Promo, von Seiten der Hardy Bros eine ganz furchtbare Promo. Und wer immer den Kram schreibt, den sollte man bitte schön mal mit kaltem Wasser abspritzen. Das war ganz furchtbar. Und daraus resultierte dann ja auch noch ein Tag-Team-Match, was wir dann im späteren Verlauf des Abends sehen sollten. So, ihr merkt, wir springen ein bisschen, aber lässt sich alles relativ schnell zusammenfassen. Was es dann eben auch noch gab, wir haben einen wiederkehrenden Angel Garza, den wir jetzt dann auch mal wieder im Ring sehen, eine Backstage mit Sarah Schreiber, wo er dann eben auch der guten Dame eine Rose überreicht und auch ein bisschen eine kleine Anspielung macht. Also hier der Latino Lover ist weiterhin on fire, oder?
Ja, also das ist halt das, was ich ganz am Anfang meinte. Also, vielleicht sagst du einfach, wir geben einem anderen Match mehr Zeit. Und also, weil es bringt doch jetzt keinem was, wenn hier ein Angel Garza irgendwie so ein 4-Minuten-Match wrestelt oder sowas.
Ja, mit also, hat ehrlich gesagt auch ein Drew Gulak. Weißt du noch, als er irgendwie an der Seite von Daniel Bryan gewesen ist und ja, die beiden haben sowohl gute Matches gegeneinander abgeliefert, als auch interessante, witzige Promos?
Ja, er da halt irgendwie als Coach oder sowas. Das war halt schon in Ordnung und also es bringt hier wirklich absolut keinen weiter von beiden. Ich finde trotzdem, dass Angel Garza das Potenzial hat, irgendwie in Anführungsstrichen Star zu werden, weil der hat halt irgendwie so einen Look dafür, meiner Meinung nach, immer noch. Aber damit hilft sie ja keinem mit solchen Matches.
Genau, es gab ein 2-minütiges Match zwischen den beiden. Wrestlerisch war das okay, was man so in 2 Minuten zeigen kann. Am Ende gibt's den Wing Clipper von Angel Garza und der gewinnt das Ding hier. Drew Gulak, in den tiefsten Tiefen der Undercard inzwischen wieder versackt. Also egal ob 24/7 oder auch mal den Gobbledygooker, den er auch schon gespielt hat. Tut mir fast ein bisschen leid. Also ich meine, er hat noch immer seinen festen Paycheck und so, aber man hat ja zwischendurch, das ärgert mich so ein bisschen, man hat zwischendurch gedacht, so ja, jetzt haben sie es, jetzt haben sie irgendwie eine Rolle für ihn gefunden und dann reißen sie ihn einfach raus und jetzt ist er ein Jobber.
Ja, genau.
Das ärgert mich. Und ansonsten, was du gesagt hast über Angel Garza, da bin ich ganz bei dir. Der bringt einiges mit, vieles mit. Und ich glaube, das Schwierige wird halt eben sein, ihn entsprechend darzustellen, dass das eben auch rüberkommt. So, und jetzt geht's dann eben weiter in der Geschichte hier bei Raw. Nämlich, es wird angekündigt, dass hier Miss TV auf dem Plan ist mit AJ Styles. Es gibt noch ein kleines Backstage-Interview hier mit Styles und Omis. Und dann eben das entsprechende Miss TV. Ja, Kai, was ist da passiert bei Miss TV und dann eben auch Backstage? Weil da hat sich ja schon auch ein AJ Styles ein bisschen drüber aufgeregt, was da alles passiert ist.
Ja, also es ging ja darum, dass dann The Miss ja auch einem AJ den Titel gekostet hat. Durch das Eincashen, dass jetzt letztendlich beide verloren haben. Und dann Miss, der sich auch da irgendwie wieder in dieser Miss IC Champ Manier in Rage geredet hat und dieses, das war so wichtig für mich und vor zehn Jahren hatte ich den Koffer und hier und das sollte eigentlich meine Nacht werden. Also, und ich finde, der hat dabei immer so eine geile Intensität und dann denkst du immer so, also der fängt auch so fast an zu weinen dabei, aber nicht so, weil er am Rumheulen ist, sondern irgendwie, weil ihm das so wichtig ist. Also ich finde, also das war ja auch so, als er dann dabei bei Talking Smack mit Brian geredet hat.
Ja, ja.
Also so in die Richtung ging das und das mag ich, das kann er extrem gut. Und ich glaube, das sind auch die Sachen, wegen denen man Miss mag, weil er irgendwie da so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringt. Und nachdem sie hin und her geredet haben und auch ein bisschen witzig mit hier, komm, AJ, du kriegst auch einen Starspot in Marine oder sowas mit so einem komischen Photoshop-Bild dann, wo auch noch Omis auf dem Cover war und AJ in ganz klein, muss ich sagen, fand ich trotzdem irgendwie witzig. Weiß ich, also, keine Ahnung. Manchmal treffen mich so dumme Sachen. Dann ging es aber in die Richtung, wo dann Omis anfängt zu reden und meinte, ja, hier, aber letztendlich liegt es doch nur an Morrison, weil er hat ja eingecashed. Und dann macht's Klick im Kopf von The Miz und dann war es eben so, dass er das anspricht, was wir auch schon so ein bisschen in der Review vermutet haben, dass er dann meint, ja, aber stimmt, ich habe ja gar nicht eingecashed. Morrison hat eingecashed, aber der ist ja gar nicht Mr. Money in the Bank und jetzt will ich meinen Koffer zurückhaben. Aber wir haben halt keine Auflösung bekommen. Und jetzt bin ich ja gespannt, also glaubst du, das war's oder glaubst du, da geht's noch weiter und er beharrt jetzt darauf, seinen Koffer zurückzubekommen?
Ich gehe davon aus, das geht noch weiter, auf irgendeine Art und Weise, dass wir das jetzt als Storyline hier erstmal in den kommenden Wochen noch haben, dass er irgendwie versuchen wird, sich den Money in the Bank Koffer wieder zurück zu ergaunern. Ob es dann jetzt quasi ein zweites Mal funktioniert, das werden wir abwarten müssen. Aber das war tatsächlich so der erste Punkt innerhalb dieser Raw-Ausgabe, wo ich gedacht habe, so, ah, das ist ja mal ganz interessant. Das haben wir ein bisschen gemutmaßt, wie du schon richtig gesagt hast. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, so, okay, jetzt haben sie mich und da bin ich zumindest ein bisschen neugierig drauf, was passiert, weil gerade, wie du auch schon richtig gesagt hast, wir haben hier wieder einen anderen Miss gesehen. Wir haben wieder dieses Feuer beim Miss gesehen und diese Leidenschaft. Und dann ist er eigentlich immer am interessantesten. Das kann er ja gut. Deswegen, da kann ich ganz gut mit leben. Womit ich nicht leben konnte, war die Sache, die dann danach kam, als dann die Babyfaces hier rauskamen und ihren Nightmare After TLC vorgelesen haben. Alter, warum? Warum? Fucking Weihnachtsgeschichten. Wieso denn? Da holen sie alle ihre Zettel raus und jeder sagt einen kleinen Limerick auf. Und ach, das ist doch grauenvoll, Kai. Sag was Schönes.
Nee, kann ich nicht. Das war echt kacke. Also dann, ach, das ist halt manchmal das, wie gesagt, ich mag ja die Coolness eines Drew McIntyres, aber manchmal ist es so eine unangenehme Coolness. Wo du sagst so, ha, und hier, also weißt du, das ist so, Mann, jetzt hör doch auf mit deinem Gedicht oder, und dann kommt da jeder und darf da nochmal was vorlesen, wie du gesagt hast. Das einzige Witzige daran war, als es dann hieß, ah, wie war nochmal das Ende? Wir hatten noch so ein gutes Ende. Das war übrigens nicht witzig. Wo dann McIntyre Sheamus fragt, du sag mal, weißt du noch, was das Ende war? Und sich da, und dann Sheamus sagt, boah, du, keine Ahnung, alles nach 3 Uhr ist verschwommen.
Ja, das stimmt.
Das war das Einzige, was witzig war.
Ja.
Sonst war es nicht gut.
Ja, ja. Also, man hat hier einen kleinen Storyline-Anker gelegt mit dem Money in the Bank-Koffer. Man hatte eine ganz furchtbare Idee mit dieser Weihnachtsgeschichte. Und es gab ja dann auch noch den Verweis quasi auf den Main-Event, wo es ja dann am Ende eine Klopperei gegeben hat. Und AJ Styles dropkickt ja dann einen Keith Lee, der taumelt, fällt quasi fast in einen Sheamus rein und dann gibt's da so ein bisschen Streitigkeiten. Und das ist ja auch was, das hat man dann ja später auch Backstage gesehen, dass ein Sheamus hier ganz böse einen Keith Lee angeschaut hat, weil der ihn angerempelt hat. Also merkt euch, gerade nach 3 Uhr nachts vielleicht nicht mehr einen Sheamus anrempeln. Der ist schon im nüchternen Zustand nicht so gut auf einen zu sprechen, wenn man ihn anrempelt. Ansonsten, Kai, das ist unsere Main-Event-Division hier bei Raw.
Ja, also an sich ist das ein gutes Main-Event-Feld, prinzipiell, wenn du dir die Leute anguckst und auch vom Talent oder sowas. Klar, du brauchst da jetzt nicht zwingend irgendwie einen Sheamus oder sowas drin, aber ein Sheamus hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und hat auch gerade in den letzten Monaten gezeigt, der Typ kann geile Matches abfeuern. Das Problem ist einfach nur, wie das dann dargestellt wird. Und dann fällt nochmal irgendjemand in diesen Eggnog später rein und hahaha und guckt dir das an, ist das nicht witzig? Das ist halt eher das Problem, ne? Also, aber ich habe es ja auch im Weihnachtspodcast gesagt, ich kann diese Episoden auch ausklammern. Wenn es jetzt dafür nächste Woche besser wird, wovon ich nicht ausgehe, bin ich ehrlich. Weil vielleicht kommt dann der New Year's Beatdown oder was weiß ich, ey. Und dann, weiß ich, schießen sie mit Raketen ab oder so, was witzig wäre. Also, wie gesagt, aber so diese Weihnachtssachen, die kann ich eigentlich ausklammern. Nur, da muss dann auch was kommen, weil das Talent ist definitiv da. Mit einem Drew, mit einem Keith, auch mit einem Sheamus, auf jeden Fall mit einem AJ. Und Miss und Morrison kannst du da auch reinschmeißen. Die können da auch locker mitschwimmen. Von daher, also talent-wise habe ich da keine Angst.
Nee, was mich auf der einen Seite stört, ist die Tatsache, dass wir hier einen, dass die Babyfaces alle so super klein, super groß sind und die Heels alle so klein. das stört mich wirklich in dieser Konstellation. Also dass die Heels können ja eigentlich nur durch Betrügen quasi gewinnen, weil sie körperlich deutlich unterlegen sind. Das stört mich. Und es stört mich, dass die ganzen Figuren einfach super stale gerade sind. Also die stagnieren auf dem, wo sie gerade sind. Und da fehlt mir halt was. Mir fehlt eine Charakterprogression, mir fehlt eine Emotionalität da drin und eine wirkliche Geschichte. Wir haben ein bisschen Emotionalität von The Miz jetzt hier wieder gesehen, ja. Aber ansonsten war das echt nicht richtig geil. Und wenn wir jetzt weitergehen, da wird es auch nicht wirklich geiler, weil da geht die Geschichte mit Retribution nämlich weiter. Da kriegen wir erstmal einen Rückblick. Ohnehin, hast du auch den Eindruck wie ich, dass man extrem viele Rückblicke zuletzt produziert hat und präsentiert hat?
Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Du hast ganz häufig das Gefühl, dass irgendwie versucht wird, die Sendezeit voll zu bekommen. Und das fällt mir in den letzten Monaten, könntest du schon fast sagen, immer mehr auf. Da wird nochmal gestreckt und hier, guck mal, was da passiert ist und guck mal, was da passiert ist. Und wir hatten es ja schon mal, ich glaube, vor einem Jahr, wo sich auch David immer darüber beschwert hat. Ach, übrigens, vor der Werbung und kurz nach der Werbung und am Anfang der Show, also wo du ja auch so innerhalb einer Show viermal den gleichen Rückblick hattest, das hast du hier letztendlich auch. Und auch gerade so Retribution-Fäden sind jetzt auch nicht so groß, dass Gott weiß, wie viele Rückblicke brauchen, ne?
Das ist eben auch so ein Ding. Ne? Und jetzt kriegen wir eben diesen Rückblick, der gefühlt länger gedauert hat als das eigentliche Match. Wir haben Retribution auch im Ring. Wir bekommen T-Bar, also Dominik Dijakovic gegen Ricochet. Wie gesagt, Retribution sitzt am Ring und vor allem da natürlich das Mouthpiece Ali meldet sich halt auch zwischendurch noch zu Wort und versucht einem Ricochet hier ins Gedächtnis zu reden, dass er doch unbedingt mit Teil der Gruppierung sein soll. Und am Ende ist es dann aber so, dass ein Ricochet sich wehrt und aber ein T-Bar eben diese Ablenkung dann ausnutzt, um seinen Torture-Rack in den Knee-Strike hier anzusetzen und dann eben einen Ricochet zu besiegen. Und er sagt dann am Anschluss noch sinngemäß so etwas wie, wir sind nicht deine Feinde, aber schließe ich uns an. Aber wenn du das nicht tust, werden wir deine Existenz beenden. Ich musste übrigens sehr drüber lachen. Hast du es mitbekommen, dass in dem T-Bar einen Randy Orton rekrutieren wollte per Twitter?
Ja, habe ich gelesen.
Das fand ich sehr geil, weil er sowas gesagt hat wie, oh, Randy Orton, die Art und Weise, wie du einen anderen Superstar brutal umgebracht hast, hat unser Herz erwärmt. Wir haben immer Platz für dich in der Retribution frei. Fand ich witzig, muss ich sagen, um mal dich hier zu zitieren. Ansonsten, der arme Ricochet. Und
ey, das ist richtig heftig, ne? Also, ein Kollege von mir hat jetzt in diesem Jahr oder seit ein paar Monaten wieder Wrestling für sich entdeckt. Übrigens, durch AEW und zwar nicht durch WWE. Opfer. Dann hat er auch so ein paar, dann kam er auf diese Meltzer Five-Star-Matches und sowas und hat sich dann auch so verschiedene Sachen angeguckt, dann auch so durch New Japan und Young Bucks und sowas. Und dann habe ich ihm auch gesagt, hier Ricochet und Will Ospreay und sowas, Best of Super Juniors, ne? Und dann hat er sich auch die Sachen angeguckt und der schreibt mir dann auch immer, dass er das richtig traurig findet, was mit so einem Ricochet gemacht wird. Ja. Weil er halt so talentiert ist und der ist für viel Besseres gemacht. Ich glaube, das Problem ist zwar immer noch, wir haben es auch gemerkt, so Charisma und Micwork ist jetzt bei dem nicht so vorhanden. So Sache, also der war ja auch schon US-Champ und da war das ja auch ein bisschen schwierig, was Promos halten angeht, aber ein Ricochet ist halt viel, viel, viel talentierter als in 2 Minuten 40 gegen fucking T-Bar zu verlieren.
Ja, wenn es wenigstens noch Dominik Dijakovic wäre, ne? Nein, es ist absolut so. Also diese Retribution-Geschichte ist ja ohnehin eine Totgeburt eigentlich. Also ich habe ja am Anfang noch ein bisschen gehofft, dass man irgendwie noch den Bogen kriegt. Hat man nicht geschafft. Und jetzt ist man hier wirklich ganz unten angekommen. Und man will ja anscheinend irgendwie noch zusätzliches Talent hier reinwerfen, damit das auch noch mit in den Abgrund gestoßen wird irgendwie. Ich verstehe es halt nicht. Ich glaube, es wäre das Klügste, wenn du dieses Stable einfach jetzt so peu à peu aus den Shows rausschreiben lassen würdest und vielleicht sogar den Split der ganzen Gruppierung hier ankündigen würdest, um einfach dann vielleicht die bestehenden Talents, das sind ja zum Teil gute Wrestler, also egal ob jetzt ein Ali, Dominik Dijakovic, Mia Yim, Dio Madden haben wir noch nicht genug von im Ring gesehen, um da wirklich zu sagen, so ja, ist okay. Ne, Shane Thorne ist auch ein guter, vielleicht nicht ganz so charismatisch, aber gib denen halt mal andere Persönlichkeiten oder mach aus denen mal hier ein Tag-Team oder sonst irgendwas, dann kann man vielleicht mit denen noch was machen, aber diese Gruppierung, ist vom Entrance bis zur Geschichte dahinter einfach komplett für den Eimer. Also grauenvoll. Und Ricochet ist jetzt da mittendrin. Prostmahlzeit. Mal gucken, wie das weitergeht. Glaubst du denn, er schließt sich irgendwann an oder was passiert da?
Ich glaube, der schließt sich irgendwann an, auf jeden Fall. Also, weil, was sonst, ne?
Ja, eben. Der bekämpft jetzt so lange, bis alle gegeneinander angetreten sind, hat er keinen Bock mehr.
Ja, eben. Also, letztendlich muss ich auch sagen, würdest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von mir aus auch in einer Raw-Show mit gut Zeit oder sowas, dass du sagst, hier jetzt 15 Minuten lang Ali gegen Ricochet. Ich verwette meinen Hintern drauf, dass das ein richtig gutes Match wäre. Aber mehr ist es dann auch einfach nicht, ne?
Ja, hatten wir ja auch. Vor ein paar Wochen hatten wir tatsächlich 14 Minuten gegen Ali. Also Anfang November hatten wir das. Aber ansonsten gab es ja dann mal eher kurze Matches. Hier
drei auch immer Eingriffe mit, ne? Also das,
ja. Ja, alles nicht so richtig prall, was da gerade passiert. Machen wir weiter. Also ich glaube, wir werden da noch häufiger drüber sprechen und häufiger drüber aufregen, aber die Quintessenz bleibt. Retribution ist wirklich das Tal der Midcard- und Undercard-Tränen gerade. Wir schalten noch mal Backstage. Da gibt's ein kurzes Interview mit Xavier Woods und Kofi Kingston. Also das wurde am Tag aufgenommen, also earlier today, wie es so schön heißt. Sprechen darüber, wie sie den Titel verloren haben und wie man jetzt damit klarkommt und bla bla. Also so ein bisschen Aufarbeitung, ne? Und dann kommen wir zum nächsten Match, Kai. Und da haben wir dann eben die Hardy Bros gegen Bobby Lashley und MVP. Und es endet, wie so oft in letzter Zeit, Jeff Hardy im Hurt Lock von Bobby Lashley und gibt auf. Naja, mal wieder ein Sieg für MVP, mal wieder einen Tag-Team-Sieg hier auch für das Hurt-Business in dieser Konstellation. Die Hardy Bros hier so ein bisschen außen vor. Wird dir es gefallen, was man hier präsentiert hat?
Ich fand's erstmal witzig, weil du hast es ja auch noch in der Review angesprochen, wo du meintest, ja, und dann vielleicht so ein MVP, dann sollte man dann auch am besten eher so als Mouthpiece lassen und gar nicht mehr so viel wresteln. Und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, heute wrestelt erstmal MVP. Das ist doch super.
Habe ich mir übrigens auch gedacht, in dem Augenblick, wo ich die Match-Ankündigung gesehen habe, ja.
Es ist dann irgendwie schon wichtig, dass hier dann das Hurt-Business nochmal irgendwie Dominanz auch zeigt, ne? Und nicht gegen die Hardy Bros verliert. Das ist, also, meine Güte, Jeff Hardy tut's auch einfach nicht mehr weh, weil bei Jeff Hardy ist es scheißegal, gewinnt er, verliert er, kämpft er nächste Woche dann um Midcard-Title, ist er dann da wieder irgendwo unten und tappt oder so. Du kannst ihn jede Woche irgendwo anders reinschmeißen, ist halt irgendwie Jeff Hardy, ne? Damit kannst du dann leben. Glaube aber trotzdem, so schrecklich auch die Promos waren und das alles, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, jetzt am Anfang so ein Matt Riddle in dieses Tag-Team zu stecken mit einem Jeff, damit er da irgendwie mitmacht und dann irgendwie auch so Matches bekommt und also so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen mehr im Main-Roster agiert. Ich finde es gar nicht so verkehrt, den da irgendwie mit Jeff Hardy in so ein Tech-Team zu schmeißen. Und ich glaube trotzdem, so schrecklich wie die Promo auch war, können dabei auch definitiv lustige Sachen bei rumkommen.
Ja, ich sehe, aber das Problem ist halt, in der Theorie ist das alles so, dass das funktionieren könnte. Im Augenblick sehe ich da aber keinerlei positive Entwicklung für beide.
Das ist wahr. Also
ja, das ist halt aber irgendwie so ein bisschen das Problem. Hurt Business kriegt hier einen notwendigen Sieg, den sie auch irgendwo da gebraucht hätten. Das Match an sich war ein solides TV-Match, aber nichts wirklich Dramatisches, um es mal ganz klar zu sagen. Ich tue mich extrem schwer mit der Kombination aus Jeff Hardy und Riddle und auch gerade in Jeff Hardy, die Art und Weise, wie er sich im Ring bewegt. Und da habe ich wirklich meine großen Probleme mit, ne? Weil du hast immer das Gefühl, dass er da ein bisschen zu langsam ist und dass er da ein bisschen zu steif ist. Und da habe ich, also es ist, wenn man sich alten Jeff Hardy-Matches anschaut und den Kontrast dazu, der ist halt schon hart. Und der Kontrast zu aktuellen Highflyern und Jeff Hardy, der ist halt noch viel härter.
Ja, das ist
bei mir. Ganz kurz zu sagen, bei mir zerbricht da immer wieder dieser Suspense of Disbelief, wenn er einen Sekundenbruchteil zu lang braucht, um aufs Top-Rope zu gehen, wenn so ein Sekundenbruch dabei ist, wenn er einen Kick ansetzt und dann eben den Twist of Fate ansetzen möchte. Und das, bei mir bröselt da immer diese ganze Illusion und das stört mich massiv.
Naja, ich habe nämlich auch gestern noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, wo wir auch meinen, das ist halt auch heftig, wenn du auch siehst, wie Jeff Hardy nur noch so halb gar, beziehungsweise fast gar nicht mehr so ein Whisper in the Wind hinbekommt und wirklich bei jeder Aktion merkst, das ist nicht gut und da wurde einfach verpasst, vor vielen, vielen Jahren wurde da verpasst, das Moveset entsprechend anzupassen. Du hast da jetzt irgendwie den alten Jeff Hardy, den man immer noch sehr mag, weil er wirklich tolle Matches gemacht hat, außer man ist Christ, dann mag man ihn nicht. Und das ist halt echt schade, das zu sehen, weil das ist so ein bisschen, so, er versucht's noch, aber du guckst ihm dann auch so ein bisschen beim Scheitern zu und willst dich aber auch nicht drüber lustig machen, weil hey, es ist halt Jeff Hardy, aber letztendlich schön ist es nicht.
Nee, nicht so wirklich.
Was ich übrigens auch absolut nicht schön finde, wo wir auch wieder so beim Thema Konsequenz und Umgang mit verschiedenen Leuten sind, dass jetzt Elias einen neuen Partner an seiner Seite hat, in Form von Jackson Ryker, der auch ein bisschen schwierig war auf Social Media. Natürlich kannst du nicht jeden irgendwie rausschmeißen für irgendwas, was er twittert, sondern ich glaube, da ging es auch einfach nur, ging es da nicht nur um politische Ansichten, also ja, nur in Anführungsstrichen.
Ja,
das ist halt auch so. Kannst ja nicht sagen, der hat meine Meinung, der ist super und der sieht's anders, das finde ich doof, der wird jetzt gefeuert oder sowas. Aber ich glaube, er hat's da auch schon sehr, also so sehr für, mit Slogans und hier und da und wir sind super und das ist scheiße und keine Ahnung. Also ich sag mal, dann ist es sowieso schon mal schwer, beim Großteil der Fans irgendwie wieder ein Schein im Brett zu haben, weil da hast du sehr viel verloren und auch ein Jackson Ryker, den braucht's nicht, der dann jetzt hier gegen Grand Metalik gewinnen kann, weil er durch die Musik von Elias erleuchtet wurde. und wie gesagt, so Garza gegen Drew Gulak 2 Minuten, Tiber gegen Ricochet 2:50 und jetzt hier Metalik gegen Jackson Ryker 1 Minute. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Also, dann mach doch lieber ein vernünftiges Match als 3-mal so eine Kacke.
Ja. Also, brauche ich alles nicht. Ich finde auch, dass Elias nicht unbedingt jetzt so einen Bodyguard-Typen braucht irgendwie. Auch da wieder, ist nicht meins, überzeugt mich nicht. Jackson Ryker ist auch im Ring nicht so überzeugend. Das war irgendwie ein ganz cooler Look, aber eben ja auch nicht. Und ich weiß nicht, womit man hier raus hinaus möchte, außer dass man so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht. Also das ist auch nichts, was emotionalisiert. Elias bringt mehr als genug Ausstrahlung und Charisma mit. Ich fand es ganz witzig, dass er dann da oben auf dem Top Rope gesessen hat, während der Anfangsphase des Matches, von dieser 1 Minute, bevor er dann da eben runtergeholt worden ist. Das fand ich ganz nett, aber ansonsten geschenkt, Midcard-Hölle. Weiter ging es damit was mir wiederum ganz gut gefallen hat, weil wir haben dann einen Randy Orton gesehen, der sich hier erklärt hat, nachdem er den Fiend verbrannt hat, nach diesem wunderbaren Mordversuch oder den ganzen, ja, dem Mord.
Und er hat dann Mord. Gedacht, also, ja. Ich schon sagen Mord.
wo er dann nochmal betont hat, wie er sehr das genossen hat und wie sehr er kann sich noch dran erinnern und so und hast du es erwartet, dass man hier Randy Orton so kaltblütig darstellt? Ich hätte fast erwartet, dass man hier so ein bisschen, wie soll man sagen, einen etwas nicht kalkulierteren, aber einen etwas emotionaleren Randy Orton sieht, anstatt diesen eiskalten Genießer Orton.
Nee, ich fand das sehr gut, weil das passt zu dem Puntkick, ich trete den Kopf weg und hör Stimme in meinem Kopf, Randy Orton. Also ich finde, das ist auch genau so, wie er sein sollte. Dass er dann irgendwie da sehr hart ist, sehr kühl, und sagt so, ja, habe ich gemacht und ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich mag das. Also generell Randy Orton 2020 hat noch mal sehr stark unter Beweis gestellt, warum er so ein erfolgreicher Typ war in den letzten Jahren.
Ja, hat sich ja wirklich noch mal neu erfunden. Ich glaube, wir alle hätten nicht erwartet, dass er noch mal so heiß und interessant werden könnte in einem Jahr. Ist er aber und ist auch vollkommen zu Recht da, wo er jetzt gerade steht. Und er hat ja dann auch mal gesagt, so im Sinne von, ich bin der baddest Motherfucker irgendwie, ich habe das getan. Und dann ging ja das Licht aus. Und das hat man, finde ich, dann auch ganz cool gelöst. Er stand dann da draußen und hat den Ring ja verlassen. Und als das Licht dann komplett wieder angeht, teilweise wieder angeht, sehen wir dann ja im Hintergrund Alexas Playground, also eine Schaukel und ein Schaukelpferd. Und da sitzt dann eben, also auf der Schaukel sitzt dann Alexa Bliss und ja philosophiert ein bisschen darüber, was der gute Fiend jetzt womöglich gerne macht. Es gibt jede Menge dumme Anspielungen auf Feuer und Hitze. Ich glaube, das war ohnehin was, das habe ich auch bei euch da draußen gemerkt. Also diese ganze Geschichte hat euch sehr motiviert dazu, dumme Witze über Feuer zu machen. aber es wurde auf jeden Fall natürlich hier angekündigt, dass ein Fiend zurückkommen würde und auf eine Art und Weise, wie man sich das gar nicht vorstellen könnte. Und ich bleib dabei, ich mag eine Alexa Bliss in dieser Rolle total gern. Ich finde, die geht da drin auf. Dieser Wechsel von niedlich verspielt zu Psycho-Horror- Bitch, respektvoll ausgedrückt, finde ich halt klasse. Und auch da, das hat mir gut gefallen. Wie war's bei dir?
Ja, ich hatte übrigens, also ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, aber das ist ganz subjektiv. Trotzdem finde ich irgendwie objektiv, dass sie ihre Sache sehr gut macht. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann jetzt ein Fiend direkt wieder auspackt. Mhm. Man sagt so, ja, er ist quasi irgendwie in der Matte absorbiert und wir sind gerade über ihm, so, aber er wird zurückkommen und dann, aber so wie man ihn noch nie gesehen hat, was darauf schließen lässt, dass wir auch so eine gewisse Fiend-Entwicklung bekommen, weiß ich nicht, andere Maske, irgendwie bisschen anders drauf oder sowas, sondern vielleicht auch so wenn wie das Monster im Horrorfilm, was dann auf einmal panische Angst vor Feuer hat, weil es dann irgendeine Erinnerung triggert, wie es beim Bray Wyatt ja auch immer war, weil da ja auch schon mal Randy Orton tätig wurde, auch mit Feuer. Ich habe jetzt halt nur die Befürchtung, dass man vielleicht auch quotenmäßig ein Fiend super schnell zurückholt. Also, weil ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn er jetzt noch so 1, 2, 3 Wochen wegbleibt und von mir aus auch andeutet, so wie man es halt damals mit dem Fiend gemacht hat. Wir haben ihn ja auch nicht sofort gesehen. Es war immer so ein bisschen, irgendwas ist da, irgendwas kommt, irgendwas ändert sich. Aber du konntest es halt nie greifen. Das ist ja auch häufig bei diesen Horrorfilmen, der das so lange spannt, bis du das Ding gesehen hast. Und klingt auch ein bisschen pornomäßig gerade. Egal. Also bis du dann wirklich siehst, ah, okay, da ist das Monster. Und ja, wenn du jetzt noch vielleicht so 2, 3 Wochen damit spielst, also weiß nicht, dann huscht mal irgendwo, doof gesprochen, so ein Schatten vorbei oder sowas. Oder du siehst mal kurz Licht an, Licht aus und es siehst irgendwas, aber nicht so richtig. Das fände ich gar nicht so verkehrt, dass man mit so einem Randy Orton ein paar Mindgames spielt.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich hoffe sogar, das sieht man ein bisschen länger als 3, 4 Wochen, sondern ich hoffe, das sieht man bis zum Rumble.
Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich gesagt 3, 4 Wochen.
Ich sag, das ist auch nur meine Hoffnung. Also ich hoffe, wir wissen ja nicht genau, wie es jetzt für Randy Orton weitergeht. Also dass diese Geschichte jetzt läuft, ist ja klar. Aber ich hoffe halt eben, dass er sich dann quasi für den Rumble meldet, da eine dominante Nummer irgendwie ist und dann irgendwann allein im Ring steht und dann geht das Licht aus und dann passiert halt eben irgendwas.
Das wäre halt cool, ne?
Das wäre so meine Wunschvorstellung.
Ja. Und die fände ich sehr gut.
Einfach ein bisschen Geduld. Ich finde das, was sie jetzt machen, das sorgt für ein bisschen für Aufsehen. Die Sache mit dem Feuer, mit dem verbrannten Fiend, ist ja auch einmal quer durchs Internet gegangen, ist sogar bei der Bild-Zeitung gelandet, natürlich, wie sich das gehört, immer nur für die komischen Schlagzeilen gut. Und wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich finde, das hat man jetzt hier ganz gut fortgeführt. Das ist eines der wenigen wirklich positiven Dinge, die ich hier bei Raw gesehen habe. Weiter geht's nämlich mit einem x-beliebigen Tag-Team-Match. Peyton Royce und Lacey Evans treffen auf die amtierenden Champions Asuka und Charlotte Flair. Es ist ein Non-Title-Match. Überraschend viel Offense hier auch für Peyton Royce und Lacey Evans, die teilweise, wo man das Gefühl gehabt hat, ja, vielleicht ja doch wird da noch was passieren, aber ist nicht passiert. Und am Ende ist es dann doch eine Charlotte Flair, die eine Peyton Royce hier mit dem Figure 8 klar besiegt, 8 Minuten. Besseres Tag-Team-Match als das erste Damen-Tag-Team-Match, was wir gesehen haben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, natürlich ist es alles irgendwie zusammengewürfelt und wir merken eben auch, dass Lacey Evans und Peyton Royce, die sind sich auch nicht ganz grün, oder?
Nee, aber das ist auch alles irgendwie egal, oder? Also, ja, das ist jetzt einfach nur ein Team. Charlotte steckt jetzt den, also Charlotte holt den Sieg erneut. Asuka darf mitfeiern. Die sind jetzt noch ein bisschen Tag Team Champ, bis irgendwann irgendwie Charlotte gegen Asuka turnt. Charlotte dann Raw Women's Champion wird, das Ding für 100 Jahre hält, bis falls Becky irgendwann zurückkommt. Also mich lässt das alles kalt, weil das alles so unfassbar vorhersehbar und auch trotzdem, ich habe ja nichts gegen vorhersehbare Sachen, wenn sie trotzdem Spaß machen, aber das wird halt auch oft keinen Spaß machen, außer vielleicht irgendwie ein, zwei gute Matches zwischen Charlotte und Asuka.
So ist es. Und eine Fehde zwischen Lacey Evans und Peyton Royce brauche ich auch nicht unbedingt. Also ich mag Peyton Royce ehrlich gesagt ganz gern, aber irgendwie, da weiß man halt überhaupt gar nicht, wo man damit hin will. Ich glaube, dass Peyton Royce durchaus Potenzial hat. Lacey Evans hat gezeigt, dass er theoretisch Potenzial hat, aber dass es da nicht ausreicht. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ansonsten Matchgeschichte braucht hier kein Mensch. Es gibt noch ein paar Backstage-Segmente, um den Main-Event zu hypen. Und da sieht man dann eben eigentlich, dass sich alle Teams nicht so richtig grün sind hier. Also Sheamus und Keith Lee sind sich irgendwie uneins. Dann The Miz guckt, dass er irgendwie seinen Money in the Bank-Koffer wieder zurückkommt. AJ Styles mag das nicht und ist auch genervt davon. Und naja, wir landen im Endeffekt, landen wir dann eben bei dem Holiday Street Fight hier mit Drew McIntyre, Keith Lee und Sheamus gegen AJ Styles, John Morrison und The Miz. Ja, und ich muss sagen, für so ein Streetfight war es manchmal sehr geordnet und manchmal sehr durcheinander. Das war so vom Match-Layout, was mich ein bisschen gestört hat. War es bei dir?
Ja, also es war für mich wirklich dieser typische Holiday Street Fight. Du hattest am Anfang, durfte mal jeder irgendwie zeigen, was er kann. Und klar waren auch irgendwie die Faces dominant. Die Heels haben auch mal irgendwie zwischendurch ihre Aktionen reingebracht. Dann haben die sehr großen Männer angefangen, die sehr kleinen Männer rumzuwerfen, rumzuschleudern. Dann natürlich, dann wurde nochmal jemand in den Tannenbaum geworfen. Und dann kamen die ganzen Christmas Decorations irgendwo zum Einsatz. Ich finde ganz ehrlich, für so eine Christmas-Show ist das vollkommen in Ordnung. Das ist so ein Match, das guckst du dir an, sagst, haha, witzig, die Guten gewinnen, super, so soll es sein. Die Bösen verlieren, kriegen auf die Schnauze, gehen nochmal irgendwie durch den Tisch und dann geht nochmal einer, irgendwie fällt in den Eggnog oder sowas. Ah, schade, das ist AJ, hätte jetzt auch nicht sein müssen, hätte auch Morrison sein können. Irgendwie, Omis nimmt nochmal jemand auf den Arm, lässt ihn wieder witzig durch den Tisch fallen. Weiß ich mag den Spot, wenn ich ehrlich bin, weil das so dumm aussieht, als würde er so ein Baby halten. Keith Lee darf den Sieg holen, finde ich auch nicht verkehrt. Also, das ist halt absolut nichts, was so eine wirkliche Relevanz hat, außer dass wir vielleicht eine Sheamus gegen Keith Lee Fehde bekommen, weil Sheamus anscheinend sehr schnell sauer ist. Vielleicht wegen seinen roten Haaren. Auch da könnte man nochmal Witze drüber machen, Matt Riddle. Aber also, wie gesagt, für das, was es sein sollte, war es okay, aber ist absolut nichts Wichtiges.
Nee, es war auf jeden Fall das beste Match des Abends, so viel kann man schon mal sagen. Es war auch irgendwie leidig unterhaltsam, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es ging ganz gut hin und her. Es gab natürlich auch die üblichen Gegenstände, die zum Einsatz gekommen sind, wie hier der wie sagt man denn hier, als Zuckerstange verkleidete Singapore Cane, den wir dann auch gesehen haben und all das, was irgendwie so dazugehört. Es war ein solider Holiday Brawl, den wir hier eben gesehen haben, mit der wichtigen Entwicklung, dass Sheamus und Keith Lee dann wahrscheinlich irgendwann auf kurze oder lang gegeneinander irgendwie fehden werden, weil wir haben dann zum Abschluss gesehen, da wollte erst ein Drew McIntyre hier kurzen Prozess machen und ich glaube, es war The Miz, den Claymore verpassen. Dann hat sich ein Sheamus selbst eingetaggt, will den Bro-Kick zeigen, dann wiederum ist ein Lee da und taggt sich eben wieder selber ein. Das gefällt natürlich einem Sheamus überhaupt nicht. Keith Lee, dann schubst quasi Morrison in die Arme von Omis. Der wirft ihn durch den Tisch und dann gibt's eben die Spirit Bomb von Keith Lee gegen The Miz und dann ist das Ding hier gelaufen. Aber das Wichtige ist halt eben hier die Tatsache, dass dann beim Feiern eigentlich ein Sheamus seinem einzigen Tag-Team-Partner Keith Lee hier dann eben den Bro-Kick verpasst. Und da denkt man sich dann, was? Und Drew McIntyre geht dazwischen und das ist das Ende der Show.
Also, um zu sagen, die Show war echt schrecklich. Die war nicht gut. und wenn du mich fragen würdest, Bananenwertung, eine 2 würde ich geben. Moment,
wir sind hier bei Rock Cross Smackdown, da sind es natürlich dann von 10, ne? Nicht von 8.
Ach, von 10. Dann würde ich eine 3 geben. Ja. Eine 3 von 10 ungefähr. Ich muss trotzdem sagen, dass ich, also das mit The Miz, das fand ich vollkommen in Ordnung, wo er sagt, ich habe den Kopf ja gar nicht eingesetzt. Mit dem Street Fight hier hatte ich auf irgendwie seine Art und Weise Spaß. Randy Orton und Alexa Bliss waren ein sehr interessantes Segment, weil es irgendwie auch Hoffnung auf die kommenden Wochen macht. Was ich jetzt hier aber mitnehme ist, wenn wir jetzt so eine Cesaro Sheamus-Keith Lee Dijakovic Fehde zwischen Lee und Sheamus haben, dann kann ich damit leben. Weil ich glaube, dass dabei hart geführte und gute Matches bei rumkommen.
Ich sag mal, das ist noch einer der positiven Aspekte, die wir hier bei Raw haben. Also die Probleme bei Raw liegen natürlich ganz, ganz woanders. Auch Keith Lee kann da durchaus von profitieren, wenn er hier mit einem Sheamus irgendwo arbeitet. Ich glaube, das ist als Midcard-Füller, wie du richtig gesagt hast, da können durchaus gute Matches bei rauskommen. Trotzdem, für das, was diese Raw-Ausgabe hier eben gewesen ist, und das ist eine 3-stündige, beziehungsweise ohne Werbung 2 Stunden 20 lange Show, das ist halt einfach viel zu wenig, was hier wirklich unterhält. Das ist vielleicht, also lass es mal 20, 30 Minuten sein, die hier einen wirklich abgeholt haben. Ich gebe dem Ding 2 von 10. Ich fand es schrecklich. Absolut schrecklich. Und es ist wirklich nicht gut, was man hier macht. Ich habe mich wirklich über die wenigen Punkte, die mich dann unterhalten haben, gefreut und habe mir nur gedacht, mein Gott, was präsentiert man hier? Und damit können wir den Sprung rüber machen zu SmackDown, weil da hat man ja eine richtig dicke Show aufgefahren. Hier wirklich ein Holiday Special mit gleich drei groß angekündigten Titelmatches und ja, Pay-Per-View-Rematches auch, das muss man auch ganz klar so sagen. Und das fing dann eben auch gleich so an, nämlich mit dem Match um die WWE Universal Championship. Im Steel Cage treffen Roman Reigns und Kevin Owens aufeinander. Wir haben natürlich alle schon so ein bisschen vermutet, ah, da wird garantiert Jey Uso eingreifen. Hatte natürlich auch. aber er war zumindest nicht im Käfig, das ist schon mal was. Aber ansonsten, die beiden haben hier wirklich viel Zeit bekommen. Und das war ein hart geführtes Match. Die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Das war an sich schon für mich weitaus unterhaltsamer als all das, was wir bei Raw zusammen gesehen haben.
Kai. Ja, das ist wahr. Also, du hast dir dem Match auch Zeit gegeben zu atmen mit irgendwie 25 Minuten. Das ist sowieso schon mal gut. Das mag ich. Ich bin trotzdem kein Fan davon, irgendwie Steel Cage Matches zu haben, wo man pinnen kann. Ich mag auch an sich nicht dieses aus der Tür rausgehen. Für mich muss man über das Ding drüber klettern oder gar nicht. Aber gut, das ist halt ganz subjektiv und das wird sich auch, glaube ich, nie mehr ändern, weil es schon seit vielen Jahren so ist. Ich es aber trotzdem hasse. Auch hier wieder Kevin Owens schön hart gewesen, viele Aktionen gezeigt hinterher. Die beiden sich dann auch teilweise toll ausgekontert. Ich denke an die Pop-Up-Powerbomb into Leg Drop zum Beispiel von einem Roman Reigns. Das mochte ich. Reigns, der auch dann wieder irgendwann volle Pulle in die Wand rennt, also in die Cage-Wand, weil Kevin Owens ausweicht beim Spear zum Beispiel. Oder auch dann kam dann gewisse Stunner. Übrigens auch Roman Reigns Selten Stunner, sehr, sehr gut, finde ich.
Ja.
Das sieht immer gut aus, weil das ja wirklich ein kompliziert zu sellender Move ist. Das kriegen ja nicht so viele gut hin. Dann auch irgendwie so Surprise Superman Punches, dann aber auch dieser Fisherman's Buster vom Top Rope, der irgendwie sehr geil aussah. Also das war echt schön, oder wo dann Kevin Owens Roman da an diesen Seilen auschoked. Also das war irgendwie kreativ eingesetzt, das mochte ich. Das jetzt in einem Match, was extra dafür gemacht ist, dass Jey Uso nicht eingreift, Jey Uso dann natürlich trotzdem eingreift, hat man mit gerechnet, nervt mich auch, aber letztendlich ist es ja, also das, es soll mich ja auch nerven. Also, dass ich mir so denke, so, Roman schon wieder hier mit so einer Kacke gewonnen, ey, boah, kann gar nicht anders, ist jetzt ja letztendlich auch das Ziel. Also, ich soll mich ja darüber aufregen, weil er ist ja auch der Böse in der Geschichte.
Ja.
Und ich glaube natürlich, dass wir jetzt hier gerade durch das Finish, was auch sehr gut ausgeführt war, mit wo dann eben dann Jey Uso eingegriffen hat und Kevin Owens mit Handschellen an die Käfigwand festmacht, so dass es eben, dass genau ein paar Zentimeter fehlen, lass es so 30 Zentimeter sein, dass er eben dann beide Füße auf den Boden kriegt und Roman dann ganz, ganz cocky und entspannt rauslaufen kann. Und Kevin Owens sagt, hier, du bist feige, du bist eine Bitch, wie kannst du das so enden lassen? Dö. Also ich glaube, wir sind uns einig. Das war nicht das letzte Mal, dass wir die beiden gesehen haben. Habe ich aber auch nichts gegen. Also das war ein echt guter Opener. Und das war generell ein sehr, sehr gutes SmackDown-Weekly-Match.
Ja, hast du eigentlich schon alles drüber gesagt. Was ich hier noch betonen möchte, ist auch, wie stark und clever auch ein Kevin Owens immer wieder aussah. Es gab ja zum Beispiel bei den ersten Eingriffen von einem Jey Uso, gab es ja diesen Moment, wo Kevin Owens aus dem Käfig klettern wollte und er hat so schon seinen Kopf so rausgestreckt und denkst so, ach ja, jetzt kommt dieser
jetzt Spot. Jetzt kommt's wieder, ja.
Genau, wo dann der von draußen dir das Ding vor den Kopf haut, haben wir schon tausendmal gesehen. Aber nein, er war cleverer und hat die Tür gekontert, geblockt und hat dann eben einem Jey Uso die Tür vor den Kopf gehauen. Deswegen, also man hat hier schon eine klare Abstufung gehabt, dass ein Kevin Owens, auch wenn er dann am Ende durch diesen Handschellentrick quasi der Unterlegene gewesen ist, wurde er trotzdem so präsentiert, dass er eine Bedrohung ist und dass er auch stärker ist als ein Jey Uso eigentlich und dass es immer wieder eher so in die Richtung geht, dass es ja wirklich einen sehr, sehr angeschlagenen Kevin Owens braucht, damit ein Jey Uso hier eine Chance hat, überhaupt irgendwie ein Faktor zu sein. Und das fand ich sehr clever. Generell die Darstellung von Kevin Owens gefällt mir derzeit sehr, sehr gut und du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich würde gern noch ein drittes Match zwischen den beiden sehen, weil auch hier ist es ja nicht clean geendet. Und vielleicht sehen wir Jey Uso im im Shark Cage hier irgendwo über dem Ring aufgehängt oder in irgendeiner anderen Stipulation. Ich würde es gerne sehen. Die Fehde gibt's her und die eine Vermutung, die es ja gegeben hat, nämlich dass wir Daniel Bryan gegen einen Roman Reigns bekommen, die ist ja schon zerstreut worden, wenn wir dann ein bisschen später auf die Matchcard schauen, weil ja. Daniel Bryan steht ja im Rumble-Match. Also von daher, beim Rumble Kevin Owens gegen Roman Reigns mit irgendeiner Stipulation dahinter, Finde ich gut. Das Match hier war top. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Da war eine gute Härte drin. Kevin Owens sah gut dabei aus und vor allem auch wieder dieses Never Say Die Babyface, was wir da eben schon gehabt haben. Trotzdem noch immer dieser rotzige Kevin Owens. Roman Reigns stärker als noch bei TLC, würde ich mal sagen. Also nicht mehr ganz so auf die Hilfe angewiesen. Gerade in der Anfangsphase schon sehr dominant. Aber insgesamt blitzsauberes Opening-Match hier und für so ein Pay-Per-View-Rematch, und wenn du überlegst, dass die beiden hier vor 5 Tagen noch so ein TLC-Match bestritten haben, ja, das ist dann schon ordentlich, was sie da abgeliefert haben. Also ich hab Bock da drauf, die unterhalten mich, Roman Reigns funktioniert super, und Kevin Owens erlebt hier seinen zweiten Frühling in der Rolle, die er jetzt hier eben hat. Nehme ich.
So. Das Einzige, was ich hoffe, dass sie es nicht damit übertreiben, und Matches nehmen, wo man sagt, wir nehmen das Match, weil dann greift keiner ein, da immer Leute eingreifen zu lassen. Weil das hatten wir ja auch schon bei Hell in a Cell. Dieses, die Structure ist dafür da, um Leute draußen zu halten. Weil das kannst du dann noch 17 Mal erwähnen. Irgendwann ist es auch egal. Also, ja, es passt hier, ist auch schön und gut. Nur man darf es damit nicht übertreiben, meine ich. Ja. Weißt du, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, da hängt jetzt Jey Uso im Shark Cage und dann irgendwie mitten im Match, weiß ich nicht, beißt er sich durch die Wand oder sowas und seilt sich dann auch wieder ab, dann bist du irgendwann genervt.
Weißt du, was für mich kommen könnte? Jimmy Uso, der soll doch im Januar, Anfang des Jahres wieder fit werden. Den haben wir auch noch. Mal gucken, was man mit dem macht. Also das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass der noch irgendwie ein Faktor hier.
Ja, ich sehe es schon kommen. Dann hast du irgendwie beim Rumble so, ja, und wenn Jey Uso eingreift, dann wird Roman disqualifiziert und Kevin gewinnt den Titel. Und dann kommt halt Jimmy Uso raus und du bist so, oh, nerv mich nicht.
Genau sowas in der Richtung kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sowas kommt.
Ja, genau. Aber wie gesagt, es passt. Ne, ist ja auch das, was ich schon häufiger irgendwie gefragt habe. So ist es dieses, ich hasse jetzt den Heel, weil mir das wirklich auf den Sack geht, oder hasse ich den Heel eigentlich, weil ich ihn jetzt ja wirklich hassen soll? Grüße an Jinder Mahals Titelregentschaft.
Ja. Aber ansonsten, glaube ich, kann man sagen, dass ein Roman Reigns als Champion, der funktioniert, der trägt SmackDown absolut. Nicht nur, was die Charakterdarstellung angeht, sondern auch die Matches sind ja auch echt gut.
Absolut, also da kannst du nichts gegen sagen. Und auch Kevin Owens, da haben sie jetzt irgendwie ein Babyface, was nicht komplett dumm aussieht, sondern jetzt wirklich einfach outsmartet wurde. Und nicht, oh, ich weiß nicht, ich stehe jetzt hier oben und kann eigentlich gewinnen, mache aber nochmal irgendwas Blödes. Vielleicht war das Blöde die Swanton Bomb nach dem Superkick auf dem Top Rope, wenn du dich daran erinnerst.
Ja.
Wo dann auf die Knie gesprungen ist. Das waren so Shades of Jeff Hardy. Aber sonst mag ich es auch, wie hier ein Babyface nicht komplett dumm dargestellt wird.
Ja, bin ich bei dir. Top erstes Match hier auf der Card. Und wir haben dann eben auch gesehen, dass natürlich hier Roman und Belegschaft sehr zufrieden mit dem ist, was sie da geleistet haben. Kevin Owens garantiert noch Ansprüche auf den Titel haben wird. Weiter ging es dann mit den Women's Tag Team Champions, Asuka und Charlotte Flair, die sich hier präsentieren. Und damit hat man einfach noch mal in einem kleinen Redesegment noch mal ja dieses Titelmatch, was ja schon angekündigt gewesen ist, hat man hier noch mal mit reingebracht, dass man eben noch mal die einzelnen Paarungen quasi präsentiert. Also erstmal Asuka und Charlotte Flair, dann kamen Sasha Banks und Bianca Belair rein und dann zuletzt waren es dann Carmella und Bayley. Jo, naja, letztlich zählt hier das Match. Ich fand diese Promo auf jeden Fall besser als die Promo, die wir bei Raw gesehen haben. So richtig gehaltvoll war das dann aber für mich dann eben doch nicht. Und
ich fand auch eine Bianca Belair gar nicht so gut, ne?
Nee.
Also das war, also weiß ich, also ich spreche der Frau schon eine Menge Charisma und auch Können zu, aber irgendwie einfach nur da reinzukommen und so halb unverständlich zu sagen, ich bin hier the toughest, the strongest, the best, the baddest, und bist so, ja, nee, irgendwie gerade nicht, weil du verlierst halt auch schon relativ häufig und hast gar nicht so viel erreicht.
Ja, es ist halt eben ihr Gimmick, ne? So versucht man sich hier dann eben zu präsentieren und naja, im Endeffekt finde ich dieses Segment tatsächlich dann vernachlässigbar, weil mir hat das Match danach richtig gut gefallen. Ich finde, das war ein flott geführtes Triple Threat Elimination Match, was wir hier um die Titel gesehen haben. Da ging es ordentlich hin und her. Man hat auch schon im Vorfeld gesehen, dass ja Sasha Banks und Carmella so ein bisschen sich in die Wolle bekommen haben. Und im Match selber war das für mich einfach ein richtig gut und schnell geführtes Three-Way-Match. Das hat mir gut gefallen. Und man hat auch immer probiert, dass man hier die entsprechenden Paarungen so ein bisschen durcheinander geworfen hat. Wie war es bei dir? Ich weiß, es war teilweise sehr, sehr wild. Ich fand's, hatte auch das Gefühl, dass die Damen sehr viel Inhalt in dieses Match reinstopfen wollten für vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit. War dir das ein bisschen zu wild?
Ja, also ich fand das, manchmal war es schon übertrieben und dann ging es auch irgendwie so ein bisschen durcheinander und dadurch weiß ich gar nicht mehr, ob es dann auch teilweise so geplant war, aber dadurch wirkten auch manche Spots so ein bisschen unsauber, / überhastet. Mhm. Fand ich aber insofern auch in Ordnung, weil du halt hier mit in einem Match, an dem 6 Frauen teilnehmen, 5 der talentiertesten Frauen in der WWE hattest. Und Carmella. Die sich aber halt auch trotzdem natürlich, muss man fairerweise sagen, hier auch verbessert hat, ne? Im Vergleich noch zu Princess of Staten Island, ich kann einen halb guten Superkick und das war's. Also, die ist noch lange nicht gut, aber besser als vorher. Das muss man ja auch irgendwie lobend erwähnen, finde ich.
Ja.
Von daher war hier wirklich viel Talent in dem Match drin. Das hast du auch gemerkt. Das ist dann auch direkt anderes Wrestling. Das ist dann auch dann direkt anderes Frauenwrestling im Vergleich zu anderen Matches. Wenn ihr jetzt irgendwie an das Match zwischen hier Mandy Rose, Dana Brooke, Shayna Baszler und Nia Jax denks, das hier war was anderes. Und für das, was es war, fand ich es vollkommen in Ordnung und hat auch in diesen Pay-Per-View-esken Charakter der Show reingepasst, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, für mich hat das Match gut funktioniert. Es war nicht zu lang. Mit ein bisschen was über 10 Minuten, glaube ich, war es, 10, 12 Minuten. Es hat mich gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, hier und da war es ein bisschen botchy und da waren auch noch manchmal Aktionsfolgen hintereinander, wo man gesagt hat, vielleicht ein bisschen überambitioniert. Dieser Sturz von Sascha auf Reginald draußen, ich weiß nicht, ob es eine Headscissor werden soll oder ob es ein Mordversuch gewesen ist.
Ich glaube, der sollte auf jeden Fall irgendwie fangen, oder? Also
ich weiß es nicht. Es sah auf jeden Fall ganz, ganz merkwürdig aus und ich bin froh, dass niemand verletzt worden ist dabei. Vielleicht hier so der Chronistenpflicht noch zugute. Erstmal war es eine Sasha Banks, die eine Bailey hier eliminiert hat, nach dem Frog Splash, was ja auch schon wieder so ein bisschen Geschmäckle hat, wenn man sich so die Geschichte der beiden anschaut. Aber Bailey ist ja momentan auch so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen gefühlt runtergestuft worden nach ihrem Titelverlust. Oder wie siehst du das?
Ich finde es halt heftig, dass sie seitdem irgendwie gefühlt alles verloren hat. Aber das Match gegen Bianca Belair darf sie quasi clean gewinnen. Also da verstehe ich die Entscheidung nicht.
Ja, andererseits, man wollte ihr da vielleicht auch so ein bisschen noch diesen Veteranen-Bonus, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, irgendwie geben. Das eine Bianca Belair, es war ja schon ein knapp geführtes Match.
Ja, die hat sonst alles andere verloren, also dann, weißt du?
Ja.
Ja, egal. Also fand ich, war eine blöde Entscheidung. Und aber auch hier, so jetzt nach dem Frog Splash, hat mich auf jeden Fall gewundert.
Ja, und dann blieben eben noch Bianca Belair und Sasha Banks auf der einen Seite und Asuka und Charlotte Flair auf der anderen Seite übrig. Wie gefiel dir dieser Spot, als sich eine Sasha Banks hier im Figure 4, / Figure 8 befand und dass dann eine Bianca ihren Zopf da gereicht hat, wo ich mir gedacht habe, reiche doch einfach die Hand.
Ja, aber also, das war halt wieder dieses typische, ja, wir müssen irgendwas mit den Haaren von Bianca Belair machen, ne? Also, du weißt ja, wie es ist. Es war einfach nur so für den Spot gedacht. Wenn du drüber nachdenkst, länger als 2 Sekunden, ist es blöd. Aber da hast du gedacht, ach, guck mal, wer schon am Anfang irgendwie mit so einem Peitschenknallen, was seine Haare darstellt, so reinkommt in die Arena, der kann dann auch jemandem die Haare reichen.
Reich mir die Haare, Genosse.
So ein bisschen wie Rapunzel.
Ja, stimmt, so ein bisschen. Und sie darf ja anscheinend jetzt momentan nicht peitschen, weil sie ja Babyface ist, deswegen muss sie das anscheinend so einsetzen. Das hat ihr dann am Ende aber auch nichts gebracht, weil am Ende kassiert sie dann eben Natural Selection von Charlotte und kassiert dann hier eben auch den Pin. Ich find's interessant, dass Charlotte quasi alle Siege holt derzeit, gefühlt, für das Team mit Asuka.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch Teil der Geschichte. Ich glaube, dass man hier dann sagen wird, so irgendwann sagt sie halt, hör mal, ich bin ja so viel besser als du. Ich trage das Team und du trägst hier beide Gürtel. Das finde ich nicht so cool und ich bin überhaupt die Queen und so weiter und so fort.
Ja, das ist ja das, was ich vorher schon bei Raw meinte.
Genau.
Das ist einfach sehr vorhersehbar und habe ich auch gar nicht so viel Lust drauf. Weil Charlotte, die dann sagt, oh, hier, ich bin die Queen und also, sind wir mal ehrlich, was so Heel-Face-Turn angeht, ist auch Charlotte so ein bisschen das Äquivalent zu einem Big Show, ne? Als auch immer der gleiche Heel-Turn ist.
Ja, Es ist ja auch absehbar. Also ich habe es ja auch immer gesagt, so, es ist die, eigentlich die dümmste Geschichte ist eben immer, warum solltest du dich an die Seite von einem Einzelchampion stellen und den unterstützen? Weil du willst doch eigentlich immer den Gürtel haben. Na klar, jetzt haben sie ihr Tag-Team-Gürtel, aber die stehen dann eben doch nicht ganz auf dem Niveau. Klar kann man bei Charlotte sagen, so, ja, der Gürtel hat noch gefehlt im Arsenal irgendwo, aber naja, du weißt, was ich meine. Ansonsten aber ein solide geführtes Match, was wir hier eben gesehen haben. Und ich würde auch ganz gern mal ein längeres Match zwischen Charlotte und Bianca Belair sehen, weil ich finde, die beiden haben ganz gute Chemie zusammen. Und Bianca hat sich halt zuletzt sehr, sehr verbessert und bin da neugierig drauf, wie das mit den beiden ausgehen könnte. So, auf jeden Fall bleiben, wenig überraschend, Asuka und Charlotte Flair hier Women's Tag Team Champions in einem ganz guten Elimination-Match. Nicht so gut wie der Opener, aber trotzdem recht ordentlich. Und wir gehen dann Backstage, da sehen wir die Street Profits. Und es gibt mal wieder ein bisschen Gesang und ein bisschen Rap. Und es gibt dann vor allem einen Sami Zayn, der sich hier erstmal über die Social-Media-Dame von WWE aufregt, weil es ist ja ein Lumberjack-Match, was er dann gegen Big E bestreiten wird. Und das ist erst im Nachgang bekannt geworden. Wie gefällt dir die Geschichte hier mit den ganzen T-Shirts, die es da immer zu Sami Zayn gibt? Ich finde die ja irgendwie latent lustig.
Ich finde das irgendwie ganz schlimm. Weil,
ich liebe das. Warum ist das wieder jetzt der alte Herrenhumor von mir mit dem ich mochte auch dieses selbstgemalte T-Shirt, fand ich total witzig. Das kann man mittlerweile auch kaufen.
Ja, das ist halt das Problem, weil also, da wird dann irgendwie so witzig dargestellt, hier, das ist ja, der hat so ein dummes T-Shirt, aber letztendlich das sind faktisch deren Shirt-Idees. Die sind nicht besser.
Ja.
Das ist alles nur Kacke, was da an Shirts verkauft wird. So, da hat keiner irgendwie ein geiles Shirt. Also, so, ich sag mal, ich mag Catchen und ich mag auch WWE Catch. Und ich bin auch bereit dafür, Geld auszugeben für gutes Merch. Aber es gibt keins. Und diese I am the Intercontinental Champion T-Shirts zeigen auch, das sind die Shirt-Idees, die sie haben.
Ideen heißt das, Mann.
Ja, hab ich doch gesagt.
Du hast Ideen jetzt zweimal schon gesagt.
Was?
Ja, du hast zweimal Ideen gesagt.
Okay, dann weiß ich nicht, warum. Ich meine Ideen. Vielleicht werde ich schon dumm, weil ich auf dieses T-Shirt gucke.
Oder weil du zu viel Raw schaust.
Oder, ja, vielleicht liegt es wirklich daran. Ne, also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Da muss ich da auch hier an die an das Shirt von Jack Swagger denken mit einfach nur der Hand. und da ist halt irgendwie viel Müll bei und weiß ich nicht, also keine Ahnung. Nee, ich finde das auch nicht gut, weil es einfach nur zeigt, wie unkreativ der ganze Haufen da ist.
Na gut, auf jeden Fall, hier wird's dann überklebt mit I was the Intercontinental Champion und Sami Zayn ist natürlich entsprechend wütend darüber und rennt dann weg. Naja, gut, macht halt wieder, wie er nun mal so ist irgendwie. Passt zur
Charakter. Unser Sami Zayn.
Ja, genau. Generell, was wir aus dieser Woche mitnehmen, rothaarige Menschen sind sehr aufbrausend und sehr reizbar.
Ich übrigens genau. Auch. Genau, wollte ich gerade sagen.
kommen wir zum nächsten Match hier. Da ist ja Daniel Bryan gegen Jey Uso angekündigt. Das hat man jetzt ja so ein bisschen als Fädenende hier tituliert. Und Daniel Bryan wird gleich hinterrücks von Jey Uso attackiert. Und es gibt dann so ein bisschen Getöse mit den Offiziellen, ob jetzt ein Daniel Bryan wresteln soll oder nicht. Natürlich kommt er dann in den Ring und wrestelt dann trotzdem. Und wir haben hier, wie ich finde, auch wieder ein sehr gutes Weekly-Match. Ich meine, wir haben einen Daniel Bryan, der kann eh keine schlechten Matches abliefern. Jey Uso, auch kompetenter Singles-Wrestler mittlerweile. Schöne Dramatik da zwischen den beiden mit der Pre-Match-Attacke, die wir hier von Jey Uso gesehen haben. Ein Jey Uso, der sich aber im späteren Verlauf auch im Knöchel verletzt hat. Also ich habe erst gedacht, er hat sich wirklich verletzt, als er da eben über das Top-Rope geflogen ist. Und als dann das aber so ein prägnantes Ding im Match gewesen hat, habe ich gedacht, okay, nicht verletzt, er muss jetzt nicht an Neujahr irgendwie auf Krücken durch die Gegend humpeln, sondern es war ein Teil vom Match. Aber ich finde, die haben beide gut ausgesehen und das war ein sehr unterhaltsamer Kampf zwischen den beiden, den dann eben am Ende ein Daniel Bryan hier per Kniestoß gewinnen kann.
Ja, ich finde es auch erstmal gut, da, also nicht böse gemeint, aber ich finde es erstmal gut, dass Jey Uso wieder da angekommen ist, wo er jetzt in seiner Rolle auch hingehört. Und zwar, dass er nicht mehr Daniel Bryan besiegt, auch nicht mehr irgendwie einen AJ Styles besiegen würde, weil er hatte sein Number One Contender Match. Gegen Roman hat er jetzt verloren, er hat seine Rolle gefunden. Er ist so ein bisschen die ausführende Kraft, die da einfach nur irgendwie hilft. Und dafür ist es ganz egal, ob er gewinnt oder verliert. der darf zwar immer aggressiv und auch asozial zu Werke gehen, wie zum Beispiel hier, dass er, obwohl Weihnachten ist, dürfen wir auch nicht vergessen, Daniel Bryan von hinten angreift und in die Tannenbäume schmeißt. Dann fand ich es aber auch dann irgendwie passend, dass dann Daniel Bryan sagt, nee, ich kämpfe trotzdem hier, ich habe Herz, ich setze mich durch und dann trotzdem den Sieg holt. Dann merkst du auch, okay, vielleicht geht's auch wieder für Daniel Bryan in eine bessere Richtung. Jey Uso hat eh seine Rolle gefunden, das ist ganz egal, ob er hier gewinnt oder verliert. Wenn er verliert, kann noch ein Roman vielleicht auch wieder ein bisschen sauer auf ihn sein, was ja auch immer witzig ist, wenn dann Paul Heyman so denkt, Mann, jetzt nimm ihn nur einfach mal im Arm, er gibt sich so viel Mühe. Ich finde das nicht verkehrt.
Nee, bin ich auch komplett bei dir. Also Jey Uso, wie gesagt, er hat hier ein gutes Match abgeliefert. Dieser ganz große Push, der ist vorbei. Den hat es aber zugleich gebraucht, dass man ihn ernst nimmt.
Das ja,
ist
eben, genau, das,
was wir daraus mitnehmen können. Jetzt verliert er hier eben die Matches, auch hin und wieder so ein bisschen der Punching Ball für die Gegner von Roman Reigns, von Kevin Owens, von mir ist auch von Daniel Bryan. Das ist absolut in Ordnung. Und klar, also mein Tipp ist eh, dass dann irgendwann Jimmy wieder da ist und dann haben wir wieder ein festes Team, was wir dann an der Seite von dem Head of the Table haben. Komme ich gut klar mit. Und das Match hier unterstreicht ja auch noch mal, was du gerade auch schon richtig gesagt hast, diesen Kämpfergeist von Daniel Bryan. Und den braucht er ja gerade dann, wenn er in dem Royal Rumble teilnehmen möchte, am Royal Rumble teilnehmen möchte, so rum. Und gutes Match, beide haben davon profitiert. Die Fehde ist erstmal vorbei und Daniel Bryan ist auch erstmal anscheinend aus dieser Fehde mit einem Roman Reigns raus. Könnte man jetzt sagen, hat man eine Chance vertan, aber ich find's in Ordnung, sagen wir's mal so.
Ja. Ja, gut, und dann ist es ja so, dass dann Daniel Bryan seine Teilnahme am Rumble verkündet. Und genau, was wir schon angesprochen haben, wo es dann eben darum geht, er ist anscheinend nicht im Royal Rumble Roman Reigns Programm. Die Frage ist jetzt ja aber, kriegen wir dann vielleicht ein Daniel Bryan Roman Reigns WrestleMania-Programm?
Möglich. Es heißt übrigens auch, dass Seth Rollins demnächst wieder da sein soll.
Genau. Ich glaube, in der ersten SmackDown-Ausgabe, ne?
Genau.
Im neuen Jahr. Ich habe genug Vater gespielt, jetzt wieder ran an der Arbeit.
Genau, da spreche ich aus leidiger Erfahrung, so geht das dann relativ schnell. Ich glaube, man hat vielleicht auch gemerkt, dass dieses Programm mit Owens und Reigns besser funktioniert, als man sich das am Anfang gedacht hat und hat dann eben hier umgeswitcht und hat gesagt, gut, dann erzählen wir eine andere Geschichte mit Daniel Bryan. Nämlich Daniel Bryan, der ja auch öffentlich verkündet hat, dass er quasi langsam vom Vollzeit- zum Teilzeit-Wrestler werden möchte, dass er seinen Vertrag langsam ausläuft und dass er weniger wrestlen möchte und dass er sagt, gut, meine Karriere ist bald vorbei, ich will aber noch den Rumble gewinnen. Und wenn wir das jetzt gut aufgebaut kriegen in diesen vier, fünf Wochen, die wir jetzt noch haben bis zum Rumble, dann kann man da, glaube ich, eine emotionale Geschichte mit erzählen. Hat man ja schon mal so hier und da gehabt, dass alle Leute Daniel Bryan als Rumble-Sieger sehen wollten. Da haben wir uns dann drüber gefreut, als er sehr frühzeitig rausgeflogen ist und wir danach Roman Reigns ausbuhen durften.
Das war schön.
Aber ich glaube, da kann man hier eben was draus machen. Und es ist auch schon mal ganz schön, dass wir schon so weit vorneweg schon die erste Rumble-Geschichte eigentlich haben. Weil das wird schon eine Storyline sein, die, glaube ich, den Rumble durchaus prägen könnte. Ja, und ja, und ich find's auch in Ordnung, dass man Daniel Bryan jetzt nicht gleich ins Titelmatch hier reinschmeißt. Das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen, es wäre nicht zu schnell gekommen. Aber ich finde jetzt, glaube ich, die Geschichte gefällt mir, glaube ich, besser. Und von Kevin Owens hat man eben auch einen besseren Spot, als man das vorher gehabt hätte. Deswegen, ja, bin ich zufrieden.
Ne? Ich auch.
Siehst du denn Daniel Bryan jetzt als Favoriten hier auf den Rumble-Sieg? Schon mal so ganz früh gefragt?
Also, ich würde einem Daniel Bryan auf jeden Fall höhere Chancen einrechnen als 80% der anderen Leute. So, um in die Richtung zu gehen. Da ist natürlich noch die Frage, wer da noch dazukommt und was man wie womit machen möchte oder sowas. Aber ich sehe da eine gewisse Möglichkeit, dass ein Daniel Bryan den Rumble gewinnen könnte, weil es hieß ja auch ganz häufig, ja, vielleicht auch ein Big E, aber ich glaube, der ist jetzt ja anders beschäftigt.
Ja, das denke ich auch und ich sag's jetzt direkt, vielleicht in einem Leitermatch bei WrestleMania.
You never know.
Wie jedes Jahr.
Leitermatches, wo wir irgendwie einmal vor 16 Jahren eins hatten und seitdem sagen wir bei jeder Preview, vielleicht gibt's ja ein Leitermatch.
Ich glaube, ich war beim letzten Leitermatch live in der Arena, bei WrestleMania 32 müsste es gewesen sein, oder?
Ja, das war doch dann, wo die Back-to-Back waren, glaube ich, ne? Ja gut, dann warst du da, stimmt. Weil ich glaube, davor war Daniel Bryan, dann war Zack Ryder, ne?
Nee, erst war Daniel Bryan, dann war Zack Ryder.
Ja, genau, okay. Ja, also, ja, lang ist's her. Wird Zeit für ein Leiter-Match um den IC-Belt.
Genau. Und damit kommen wir dann auch zum IC-Title-Match. Also Daniel Bryan hat Backstage noch ein Interview gegeben. Da kam dann auch mal Sami Zayn mit dazu. Hat Daniel Bryan hier die Schuld am Lumberjack-Match in die Schuhe geschoben und überhaupt das überhaupt verteidigen muss. Aber hauptsächlich ist jetzt erstmal interessant, Kai, dass das Intercontinental Championship Match, dieses Lumberjack Match zwischen Big E und dem Champion Sami Zayn, dass das im Main Event steht und zum Beispiel nicht das Universal Title Match.
Ja, finde ich aber auch nicht verkehrt, weil letztendlich hat man sich ja auch ein bisschen bei dem Universal Title Match gedacht, dass, ja, obwohl das Match ging ja auch eher in eine eindeutige Richtung. Letztendlich lag es aber auch daran, dass SmackDown direkt nach der NFL lief und man sich gedacht hat, mit dem Steel Cage Match können wir viele Leute halten.
Ich glaube halt, man wollte hier auch sagen, dass dass ein Big E hier eine besondere Position quasi auf der Card bekommt. So, dass man auch mal gedacht hat, wir gehen jetzt hier mit einem Big E aus dem SmackDown-Jahr 2020 raus und mit einem neuen Champion und mit mehr Frische und so weiter und so fort. Ich glaube, man wollte diesen Feiermoment haben und nicht einen Roman Reigns, der griesgrämig über seinem geschlagenen Gegner Kevin Owens steht oder der Kevin Owens, der ihn beschimpft. Ich glaube, man wollte da eben was anderes haben.
Hast du das mitbekommen mit Chris Jericho und AEW und den NBA-Fans?
Nee.
Und zwar, AEW lief jetzt ja, glaube ich, am Mittwoch direkt nach der NBA, weil die NBA ja wieder angefangen hat. Und dann war es halt so, dass noch so ein paar NBA-Gucker dran geblieben sind und Jericho gesehen haben. Und dann war sehr viel auf Twitter, ja, was ist denn aus Jericho geworden? Oh, der ist aber fett geworden, was macht der denn da? Warum ist denn da der alte Mann im Ring? So, sieht so aus, als hätte der retired, aber vergessen, das seinem Körper zu erzählen und sowas. Also, da waren dann sehr viele Nicht-Wrestling-Gucker, die dann sehr viele negative Sachen über Jericho geschrieben haben.
Ja, naja.
Deswegen, also kann halt sein, dass wir dann gesagt haben, hier, wenn die NFL-Fans rüberkommen, dann zeigen wir direkt den Papa, dann zeigen wir direkt den Roman. Da traut sich keiner, was zu schreiben.
Garantiert nicht. Den Head of the Table, den beleidigt niemand. Kommen wir mal hier zum Match. Big E gegen Sami Zayn. Es war natürlich ein relativ kurzes Match, so in dem Sinne, mit 13 Minuten und ein bisschen. Und wir haben natürlich diese Lumberjack-Stipulation diverse Male gesehen, vor allem, dass Big E hier häufiger mal attackiert worden ist. Ich muss ja sagen, ich bin kein so großer Freund von Lumberjack-Matches. Also, weil irgendwie, die laufen irgendwie eh immer ähnlich, muss man auch sagen. Irgendwann bricht draußen ein großes Chaos aus und im Ring gibt's dann eben den finalen Teil. Hier hat's mich aber nicht gestört. Aber es war jetzt eben nicht das ganz, ganz große Match in meinen Augen. Aber es war ein solides Match und auch ein schöner Moment, vor allem für Big E, der dann hier am Ende mit dem Big Ending sehr, sehr klar dann auch gewinnen konnte. Wie hast du hier den Kampf gesehen, Kai?
Also Lumberjack-Matches sind dann wirklich, wie du gesagt hast, kennst du eins, kennst du alle, großteils. Fand's aber hier nicht verkehrt, weil du hast auch hier gemerkt, dass es nicht ums Match an sich geht, sondern um das Ende. So um diesen großen Big E-Moment, dass er jetzt den Titel holt, das wurde ja auch mehr oder weniger schon wirklich jetzt konsequent erzählt seit dem Split. Er hatte hier seine Fehde, da seine Fehde, hat von Anfang an gesagt, ich werde Champion, ich hole mir einen Titel, und hat er jetzt sein Versprechen eingelöst. Das fand ich ganz toll und ich gönn's auch ein Big E, weil ich glaube, Big E kann man nicht hassen. So, also zeig mir einen, der jetzt sagt so, Mann, dem gönn ich's aber nicht. Also glaub, gib es nicht. Und zeigt ja auch irgendwie, dass so ein Sami Zayn dann seine Rolle ganz gut gespielt hat. Und sagt, ach Mann, jetzt freue ich mich aber, dass der Sami Zayn seinen Titel verloren hat. Nicht auf persönlicher Ebene, aber so auf, oh, jetzt ist Großmaul Sami Zayn sein Titel los, der sich da immer irgendwie durchgeduckt hat, irgendwie mit allen Mitteln versucht hat, seinen Titel zu behalten. Was er auch hier wieder versucht. Und dann irgendwie ziemlich geil von einem Apollo Crews umgetackelt wird, der ihn wirklich so einfach anspringt und so um die Arme greift und runterzieht. Das sah ganz witzig aus. Ich fand das nicht verkehrt. Natürlich war das jetzt absolut kein besonderes Match. Du hattest immer mal wieder coole Momente. Ich mochte es zum Beispiel auch, dass ein Sami Zayn trotzdem auch seine Offense zeigen durfte. Dass du gemerkt hast, ja, also der kann jetzt nicht nur wegrennen und irgendwie Promos halten, sondern der kann auch kämpfen, wenn er möchte. Der kann auch Aktionen gegen den Big E durchbringen, der ihm ja körperlich eigentlich komplett überlegen ist. Das mochte ich auch. Und von daher, das Match war natürlich nichts Besonderes, aber das Finish hat's dann besonders gemacht mit diesem schönen Big E-Moment, der sich am Ende gefreut hat, von den Face Lumberjacks auf die Schultern genommen wurde, Konfetti. Und ich glaube, es gibt schlechtere Bilder, um aus dem SmackDown-Jahr rauszugehen.
Das denke ich eben auch. Und ich glaube, diese Fehde war ja auch dahingehend gebaut. Beim letzten Pay-Per-View haben wir ja auch gesehen, dass ein Big E schon Sami Zayn gepinnt hat. Es war irgendwo logisch. Und ich, klar, man kann sagen, Sami war irgendwie dieser sneaky Heel, den wir jetzt hier gehabt haben. Aber ich finde, der hat ihn gut dargestellt. Und der hat mich irgendwie immer unterhalten. Auch gerade mit dem Gürtel jetzt die letzten Wochen und Monate. Das ist schon in Ordnung. Und dass er dann eben jetzt hier verliert, weil eben auch die anderen ihn da attackiert haben, wie du schon richtig gesagt hast, dass ein Apollo Crews und ein paar andere ihn da wieder zurückgeschleppt haben. Das ist doch was, da kann er sich nächste Woche einfach wieder drüber beklagen und dann kann er wieder auf den Keks gehen.
Ja, eben, das sehe ich nämlich auch so. Er sagt, oh, hier, das war wieder unfair und wer hat das denn überhaupt gemacht und also, es wird da auch natürlich das Rematch geben, wo dann Mickey nochmal gewinnt und dann dominant dargestellt wird. Und ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass wir mal wieder einen, also jetzt nichts gegen Sami Zayn, aber dass wir mal jetzt die Chance haben, einen richtig guten IC-Title-Run zu bekommen.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also es gab ja da schon, Daniel Bryan hat doch lauthals gefordert, dass der IC-Title häufiger verteidigt wird, da der im Creative-Team ja mit drin sitzt und da ein bisschen was zu sagen hat, hoffe ich einfach, dass wir das auch sehen. Und Big E ist da auf jeden Fall jemand, der gute Matches abliefern kann. Und der hat jetzt so ein bisschen die Fackel hier bekommen, weil es ist ja auch so, in Roman Reigns kämpft er nicht so oft. Und das finde ich auch absolut richtig. Und dann soll man eben entsprechend den IC-Title nutzen, um da so eine Art Fighting-Champion aufzubauen, der dann immer wieder hier eine wichtige Rolle innerhalb der Storyline spielt und auch in den Matches spielt. Finde ich alles richtig und war auch absehbar. Also, dass man Big E hier in diese Position jetzt einbringt, das war irgendwie logisch. Und wir werden dann sehen, in welchen Weg er Richtung WrestleMania geht. Anscheinend der ganz große Main-Event-Push, den hat man jetzt hier noch nicht vor. Und das finde ich auch gut, dass man es jetzt nicht übertreibt. Dass er uns nicht so in den Rachen geschoben wird. So, ihr müsst jetzt Big E mögen und er ist jetzt neuer Number-One-Contender auf den Universal-Title irgendwo. Sondern erstmal IC-Title, dann vielleicht auch bei WrestleMania nochmal ein großes Match und dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2021 dann eben in andere Card-Regionen, weil man setzt ja offensichtlich auf den. Und finde ich gut, Match war okay, aber der Moment am Ende, wie du schon richtig gesagt hast, der zählt da einfach viel mehr. Und Kai, dann kommen wir zum Fazit hier zu SmackDown. Wir brauchen wieder eine Bewertung und Abschlussurteil.
Ich hatte echt viel Spaß mit SmackDown. Ich fand, das war eine gute Ausgabe. Die hat mich gut unterhalten. Da war irgendwie wenig drin, was du gar nicht gebraucht hast. Klar ist nicht alles super toll oder sowas. Jetzt, wie gesagt, Street Profits mit dem T-Shirt, Sami Zayn, hätte ich nicht gebraucht. Aber hat ja auch irgendwie so den Weg zum Main Event geebnet, dass du sagst, ah, Sami Zayn wieder nur am rumheulen, sich am beschweren. Und dann freust du dich ja nochmal doppelt, wenn er verliert. Matchtechnisch war das jetzt bis auf das Main Event alles gar nicht herausragend. Aber es hat irgendwie, es war überdurchschnittlich gut, hat gepasst und hat irgendwie sein Ziel immer erfüllt. Und es hat mich, was ganz wichtig ist, Grüße an Raw, nicht gelangweilt. Weil wenn dir irgendwie so 10-Minuten-Matches kürzer vorkommen als diese 2-Minuten-Irgendwas-Matches oder angenehmer vorkommen, dann weißt du auch, dass da was richtig gemacht wird. Von daher, ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, aber da Weihnachten ist und man sagt, komm, in guter Stimmung sein, ich gebe eine 8.
Ich auch. Weil ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Hier war kein Stinker dabei. Ich glaube, ich fand auch das Damenmatch ein bisschen besser als du. Mir hat auch Daniel Bryan gegen Jey Uso gut gefallen. Main Event war jetzt in Ordnung. Opener war top. Alles dazwischen hat mich auch unterhalten. Es war eine kurzweilige Show. Da hat fast so ein bisschen dieses Special-Feeling auch gut mitgebracht, ohne dass wir dumme Holiday-Street-Fights gehabt haben oder sonst irgendwas, sondern das hat mich eigentlich komplett abgeholt. Kann ich nicht anders sagen. SmackDown war sehr, sehr gut und sicherlich eine der besten Ausgaben, die wir auch in diesem Jahr hatten. Und endete obendrein auch noch mit so einem Feel-Good-Moment. Schöne Grüße an David an der Stelle. Da wär's immer
ein Feel-Moment.
Also, kann ich mich echt nicht beklagen. Das war gut und das konnte man sich dann eben auch anschauen. Und ich glaube, die Frage jetzt danach, wer hat denn diese Woche gewonnen, Raw oder SmackDown, die ist auch relativ hinlänglich, oder?
Ja, also ich wär sogar fast so weit gegangen und hätte gesagt, dass Raw eine der schlechtesten Ausgaben des Jahres war.
Ja, und da, ganz im Ernst, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ich habe keine Reihenfolge der schlechtesten Ausgaben mehr, weil da
ich so auch eine schlechte dabei waren. Deswegen habe ich auch bewusst das eine der so betont.
Ja, aber ich glaube, dann können wir hier auch den Deckel drauf machen. Also schaut euch SmackDown an. Das lohnt sich. Das hat ja ein bisschen zeitliche Verzögerung gehabt auf The Zone. Das kommt ja, glaube ich, erst montags da. Schaut's euch an, wenn ihr die Zeit dafür habt. Titelmatch ist top, Main Event ist top. Dazwischen könnt ihr euch auch geben. Raw, meidet bitte, macht bitte einen großen Bogen drum, weil da ist wirklich nicht viel passiert. Da lohnen sich dann eher die YouTube-Schnipsel oder vielleicht auch ein Bericht oder dann eben hier der Podcast, wenn euch das reicht. Und an der Stelle sind wir dann hier auch durch mit Raw Cross SmackDown am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und Kai, möchtest du noch was sagen?
Nee, das war's für dieses Jahr mit Weekly Reviews. Jetzt wird alles nur noch abgeschlossen. Ich würde jetzt auch gern von dir auf die Schulter genommen werden und Konfetti
bekommen. Machen wir demnächst. Demnächst machen wir das wieder. Und dann hebe ich meinen Bruch an dir und dann darfst du mein neuer Hiwi werden oder so.
Ich hole meinen Zivildienst nach.
Genau. Wie geht's jetzt hier im Programm bei uns weiter? Ne? Wir haben ja dann erstmal in der kommenden Woche noch auf Patreon und Steady haben wir noch das Watch-Along zum SummerSlam 1992. Also, wenn euch da ein bisschen langweilig ist, am Neujahrstag, das werden wir am 1. Januar raushauen, dann habt ihr da was zu hören. No Holds Barred gibt's natürlich auch, wie sich das gehört. Wir haben vor allem auch dann im Freefeed haben wir den Rückblick jetzt in der kommenden Woche und dann eben am kommenden Wochenende den Ausblick auf das neue Jahr. Und da sind jeweils Kai, Shaggy und ich zugegen. Wir haben jetzt schon festgestellt, Kai, der Rückblick wird ein bisschen länger.
Ja, das ist dann doch immer ein bisschen mehr passiert in so einem Jahr, als man denkt. Und dann kommt man ins Reden und dann sind irgendwie fast 2 Stunden um und dann bist du beim September und denkst dir, genau. Oh Mann.
Genau. Ja, wir haben uns gedacht, wir waren optimistisch und haben uns gedacht, Mensch, vielleicht schaffen wir es ja unter 2 Stunden, aber nee, deswegen muss man noch mal ran. So, genau. So blöd das klingt.
Und was man nicht vergessen darf, letztendlich ist alles egal, was Olaf gesagt hat. Das Wichtigste ist, ihr macht euch das größte Weihnachtsgeschenk einfach selber. Geht jetzt auf Patreon und oder Steady, schmeißt direkt schön weit in den Hut rein und hört euch von Chris und mir das perfekte, qualitativ hochwertigste Watch-Along an, und zwar zu WrestleMania 17. Ja. Und also besser jetzt nicht für euch.
Also eins kann ich sagen, die beiden Watch-Alongs, die wir jetzt in einer Woche veröffentlichen, also viel unterschiedlicher könnten die nicht sein.
Das glaube ich auch.
Deswegen. Also, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.